Ihr dürft das erste Buch Mose aufschlagen. Ist ganz einfach zu finden. Erste Buch der Bibel. Gleich nach dem Inhaltsverzeichnis. Es wird spannend sein, vom letzten Buch der Offenbarung zurückzugehen zum ersten Buch der Bibel. Wir werden besonders in den ersten beiden Kapiteln da viele Parallelen finden. Und wie wir schon gesagt haben, das, was da begonnen wurde, ganz zu Beginn der Schöpfung, wird vollendet am Ende der Offenbarung, wenn Jesus wieder gekommen ist und er wiederherstellt, was wir versaut haben zwischendrin. Aber zu der ganzen Geschichte kommen wir. Tolles Buch zu studieren zu Beginn eines neuen Jahres. Ich kann euch gleich vorwarnen, wir werden einige Wochen im ersten Kapitel verbringen. In den ersten zwei, drei Kapiteln, da ist sehr viel drin. Wahrscheinlich auch mehr als eine Woche im ersten Vers. So tiefe Aussagen. Wichtige, fundamentale Aussagen hier. Wer bin ich? Wo komme ich her? Warum bin ich hier? Oder um es mit den Worten von Sartre zu sagen, noch breiter, es existiert etwas statt nichts. Warum? Wo komme ich her? Wozu bin ich da? Frage nach dem Sinn, nach dem Zweck meines Lebens. Wohin gehe ich, wenn ich sterbe? Das sind Fragen, die jeder Mensch sich stellt. Das sind grundlegende, existenzielle Fragen. Ohne eine Antwort auf diese Fragen sind wir verloren und orientierungslos und haltlos und verzweifelt. Ein Leben ohne Sinn, ein Leben ohne Zweck scheint uns nicht lebenswert zu sein. Es fällt uns schwer, einfach nur zu sein, ohne zu wissen, woher und warum und wozu und wohin. Auf einer Webseite, die Hilfe für selbstmordgefährdete Menschen anbieten, habe ich Folgendes gelesen, dass diese Menschen häufig sagen, das hat alles keinen Sinn mehr. Das ist alles so sinnlos. Was soll ich hier noch? Was hat mein Leben für einen Sinn? Es ist sowieso alles egal. Und so weiter und so fort. Es fällt uns schwer, mit dieser Perspektive, nämlich ohne Perspektive, zu leben. Wir brauchen eine Antwort auf diese grundlegenden Fragen unseres Lebens. Wo kommst du her? Wer bist du? Warum bist du hier? Wozu bist du hier? Ich weiß nur, was deine Antwort ist. Aber vielleicht, wahrscheinlich ging es dir, oder vielleicht geht es dir sogar noch so, wie mir viele Jahre. Ich möchte zu Beginn so ein bisschen aus meinem Leben erzählen, von meinem Weg. Wenn du mich gefragt hättest als junger Mensch, was ist der Sinn deines Lebens, hätte ich vielleicht ein paar Vermutungen anstellen können. Okay, vielleicht gut sein oder weiß nicht, einen guten Job bekommen oder sowas. Aber wenn ich ehrlich bin, wäre die ehrliche Antwort gewesen, ich weiß es nicht. Und das hält man, wenn man noch jung ist, eine Zeit lang aus. Es gibt genug Spielzeuge in dieser Welt und auch Hormone, um das irgendwie abzulenken. Aber irgendwann holt jeden Menschen diese existenziellen Fragen doch ein. Mich hat es so gegen Ende meiner Schulzeit erwischt, das war als gerade junge Erwachsener, wo es darum ging, um die Berufswahl und was will ich tun in meinem Leben, wie will ich leben, welchen Lebensstil soll ich wählen, diese Fragen. Da hat es mich begonnen, wirklich zu stören, dass ich keine Antwort hatte auf diese Frage. Warum bin ich hier? Was ist der Sinn des Lebens? Warum glaube ich das, was ich glaube? Und die grundlegende Frage von dem allen ist natürlich, wo komme ich her? Denn wenn ich nicht weiß, wo ich herkomme, werde ich auch nicht wissen, wozu ich hier bin. Und schon gar nicht, wo ich hingehe. Auf die Frage, woher kommst du, hatte ich so einerseits die Antwort meiner katholischen Religion gehört. Also die theistische Antwort kommt von Gott. Aber der war sehr abstrakt für mich, nicht irgendwie greifbar, obwohl ich jeden Sonntag in die Kirche gelaufen bin, mit meinen Eltern. Aber der hatte mit unserem Leben nichts zu tun. Und unser Religionslehrer, der hat sich eigentlich eher entschuldigt für diese Lehre, dass wir von Gott kommen. Und es war eher so ein bisschen uncool, ein bisschen peinlich, das zu glauben. Religion war eher so ein bisschen peinlich. Zweite Antwort, die ich gehört hatte als junger Mensch, die zweite Antwort, die ich gegeben hätte, wahrscheinlich auch auf die Frage, woher kommst du, wäre vom Affen. Ich stamme vom Affen ab. Eigentlich, ich meine, zieh mal. Nee. Eigentlich ursprünglich von der unbelebten Materie. Wenn man weiter zurückgeht, da waren irgendwo mal so ein paar Aminosäuren oder irgend sowas, die sind zufällig aufeinander gestoßen und dann gab es die Ursuppe und Schleim und irgendwo mal ein Einzeller, dann Mehrzeller, eine Amöbe, ein Fisch und der kroch irgendwann an Land und wurde zu einer Schlange oder zu einer Eidechse oder irgend so einem Vieh. Und so weiter und so fort. Und dann schließlich ein Affe und am Ende ein Mensch. Das ist der Schöpfungsmythos der Atheisten. Übrigens. Den Menschen, denen Gott ein Dorn im Auge ist. Aber ich muss sagen, auch diese Antwort war eigentlich für mich sehr abstrakt. Das hat nichts mit meinem Leben zu tun gehabt. Ich meine, kein Mensch macht sich im echten Leben Sorgen, dass ein Fisch irgendwie aus dem Aquarium rausklettert oder sowas. Das passiert nicht. Ich meine, war nicht so abstrakt im Dritten Reich, wo der Hitler und seine Freunde versucht haben, diese Evolutionslehre von Darwin im praktischen Leben anzuwenden, dass die stärkere Rasse sich durchsetzen muss und wir vernichten die Schwachen. Sind wir auch heute in der Euthanasiebewegung oder in der Abtreibungsdiskussion. Also was wir glauben, hat schon sehr praktische Auswirkungen auf unser Leben, aber darüber habe ich mir damals noch keine Sorgen gemacht und die Zusammenhänge habe ich damals gar nicht kapiert. Aber es ist eine ziemlich abgefahrene Story, die uns da serviert wird eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Eine unglaubliche Geschichte. Ich hatte in der Zwischenzeit dann während meinem Studium relativ viel Statistik und ich habe mehr darüber nachgedacht und nachgeforscht und mir die Fakten angeschaut und zumindest einen Teil der Argumente und ich kann heute nur jemandem sagen, der mir das sagt, hey, wir stammen von dem Urschleim ab oder dem Affen oder sowas, ich kann nur sagen, hey, wow, ich bewundere deinen Glauben. Mann, du bist ein tiefgläubiger Mensch. Wow, was für ein tiefgläubiger Mensch du bist. Meistens nicht gläubig an Gott, aber an die Evolutionsreligion. Und ich weiß nicht, ob der schlauer ist. Wird uns natürlich als Wissenschaftsgläubigkeit verkauft und ich denke, auch das ist fraglich sowieso. Aber eigentlich selbst heißt es, es ist die Evolutionstheorie. Aber das Problem ist, es wird uns eigentlich als Tatsache, als Wahrheit verklickert. Mir ging es zumindest so in der Schule, ich weiß nicht, ob das auch eure Erfahrung ist, ungerechtfertigt eigentlich unter dem Deckmantel der Naturwissenschaften wird es uns verkauft. Obwohl die Naturwissenschaften eigentlich nur beobachtbare Phänomene beschreibt und wiederholbare Vorgänge in der Natur beschreibt. Die Naturwissenschaft kann nichts über den Anfang sagen, weil kein Mensch war am Anfang dabei. Das kannst du nicht wiederholen in irgendeinem Experiment und beobachten und irgendwelche Theorien und Gesetze aufstellen. Kein Mensch war dabei. Kein Mensch hat auch je Evolution beobachtet, zumindest nicht Makroevolution, in dem Sinn Höherentwicklung von einem niedrigeren Lebewesen zu einem höheren. Ich meine, dass verschiedene Arten sich an die Umwelt anpassen und sowas, klar, das gibt's, aber das ist ein ganz anderes Thema. Eigentlich Wunder, wie toll Gott uns gemacht hat, dass wir das können. Aber dieser, deswegen nenne ich es Evolutionsreligion, weil es ist vorwissenschaftlich. Es ist eigentlich eine philosophische, eine religiöse Story, die wir da hören. Und es ist total abgefahren, es ist Science Fiction. So, du würdest also glauben, wenn ich dir erzählen würde, da ist vor, weiß nicht, Billionen von Jahren mal eine Müllhalde explodiert und durch viele, viele Zufälle über lange Zeit ist zufällig ganz von alleine daraus mein Auto entstanden. Mit all den Einzelteilen und den Subsystemen, die so ein Auto hat. Hey, ich bewundere deinen Glauben. Du würdest natürlich sagen, hey, im Moment, nee, ich protestiere dagegen, das glaube ich nicht, das ist absurd. Aber hör mal, mein Auto lebt. Nicht einmal. Und alle Lebewesen und im Besonderen wir Menschen sind viel komplizierter als ein Auto. Ich meine, jedes Organ, jedes Glied, jede Zelle von uns. Ein Mensch besteht so zwischen 10 und 75 Trillionen Zellen, je nach Masse, die wir so haben. Es gibt ungefähr 200 verschiedene Arten von Zellen, also verschiedene Blutkörperchen, Hautzellen, Nervenzellen und so weiter. Als Darwin seine Theorie aufgestellt hat, der Evolution, hat er noch gedacht damals, Zelle ist so ein einfacher Baustein. Er wusste das alles nicht. War vor, weiß nicht, 150, 200 Jahren irgendwo in der Größenordnung, als er gelebt hat. Und jede einzelne Zelle hat circa 1 Milliarde an Bausteinen. Und die haben verschiedene Funktionen, die haben verschiedene elektrische Ladungen. Und die haben alle eine Info irgendwie eingebaut. Wir verstehen das noch gar nicht voll. Ein Code, die sind programmiert. Diese Zellen, diese Teilchen, die wissen alle, wo sie hingehören und wie sie dorthin kommen, wo sie hingehören und wann sie aktiv werden sollen und wie schnell sie reagieren sollen und wann sie wieder aufhören sollen zu funktionieren. Das ist abgefahren. Im Zellkern gibt es 23 Paare von komplexen Chromosomen mit 100.000 Genen, die wiederum aus 6 Milliarden Basen bestehen. Und jede einzelne Zelle trägt praktisch die ganze Konstruktionsanleitung des Menschen mit sich, in sich, und die liest sozusagen diese Konstruktionsanleitung, aber sie führt nur genau den Teil aus, wozu sie bestimmt ist. Wahnsinn! Ist nicht die einfache Zelle, jede Zelle ist wie eine ganze BASF. Mit einem Management und einem Produktionssystem und Transportsystemen und ein Kraftwerk und Werksfeuerwehr und Sicherheitsdienst und so weiter und so fort. Und wieder jede dieser einzelnen Komponenten muss gleichzeitig an demselben Ort sein, weil wenn ein kleines Stück fehlt, dann funktioniert das Ganze schon nimmer. Dann wird es zu einer Krebszelle oder zu was noch Schlimmerem, stirbt einfach. Ich habe von einem Wissenschaftler gelesen, der hat geschrieben, die Wahrscheinlichkeit, dass nur ein Einzeller durch Zufall entsteht, die hat er mit 1 zu 10 hoch 100 Milliarden geschätzt, also 100 Milliarden Nullen. Mathematiker sprechen ab einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 hoch 50 von unmöglich. Von Einzeller. Wie, was, du willst mir weismachen, dass wir zufällig entstanden sind? Und dazu dieses ganze geordnete und fein abgestimmte Universum, in dem jedes Subsystem von jedem anderen System abhängig ist. Es muss alles gleichzeitig, es gehört alles zusammen. Ohne Bienen gibt es keine Bäume und ohne Bäume gibt es keine Bienen. Ohne Organe gibt es kein Blut und ohne Blut gibt es keine Organe. Es muss alles gleichzeitig vollständig da sein und perfekt funktionieren, sonst ist es tot, sonst zerfällt das Ganze wieder in die Einzelteile. Und selbst wenn alles da ist, muss sich das Ganze dann irgendwann mal fortpflanzen. Da muss dann zufällig dasselbe Lebewesen da sein, wieder zufällig vom anderen Geschlecht, was sich auch wieder zufällig entwickelt hat, zufällig am selben Ort, zur selben Zeit. Ich meine, das ist total absurd. Das ist ein höchst irrationaler Glaube, das zu glauben. Nee, ein komplexes Design weist auf einen Designer hin. Ein Plan, wenn wir was Geplantes sehen, das weist auf einen Planer hin. Ein Konstrukt weist auf einen Konstrukteur hin. Ein Programm, eine Information weist auf einen Programmierer hin. Die Schöpfung weist auf einen Schöpfer hin. Und dann neben diesen ganzen materiellen Aspekten kommt noch dazu, dass wir eine Seele haben, einen Geist haben. Und ich meine, das sind alles die Fakten, die wir heute beobachten können. Und ich behaupte, dass die atheistischen Wissenschaftler glauben, diese Evolutionsreligion, nicht weil es so offensichtlich ist, und die Fakten so überwältigend dafür sprechen, sondern weil es die einzige Alternative zu Gott ist. Und an den wollen sie nicht glauben. Und warum wollen Menschen nicht an Gott glauben? In der Regel, weil sie dann selbst nicht mehr Gott spielen können. Weil sie dann Gott folgen müssen. Und ihm verantwortlich sind, und das wollen sie nicht. Und deswegen wählen sie lieber das kleinere Übel und glauben an die Evolutionsreligion. So verrückt sie auch ist. Und in einem gewissen Sinn ist es natürlich auch viel populärer, das zu glauben heutzutage, als an Gott. Und dann musst du auch nicht gegen den Strom schwimmen. Also irgendwie ist es ein bisschen einfacher auch, selbst wenn es unglaublich ist. Und zumindest einige atheistische Wissenschaftler geben es zu, dass es bei ihnen so ist. Professor Watson, der über 20 Jahre lang den Lehrstuhl für Evolution an der Uni in London innehatte, hat geschrieben, die Evolution selbst wird akzeptiert, nicht weil man etwas derartiges beobachtet hätte oder weil man sie durch eine logische, zusammenhängende Beweiskette als richtig beweisen könnte, sondern weil die einzige Alternative dazu, der Schöpfungsakt Gottes, einfach unglaublich ist. Sir Arthur Keith, ein Schützling von Darwin, hat gesagt, die Evolution ist unbewiesen und unbeweisbar. Wir glauben aber daran, weil die einzige Alternative dazu der Schöpfungsakt eines Gottes ist, und das ist undenkbar. Klar, die naturalistische Wissenschaft, die atheistische Wissenschaft hat keine Kategorie Gott, für die ist es undenkbar. Muss fragen, warum? Muss Wissenschaft so sein? Gibt es eine Alternative? Ein modernerer Vertreter der Evolutionstheorie, Ernest Kahaney, der ist 1996 verstorben, er hat gesagt, es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht, aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Also sie glauben nicht an ihre Evolutionsreligion, weil sie so glaubwürdig ist, sondern weil die einzige Alternative dazu der Glaube an Gott ist. Und der steht natürlich ganz am Anfang hier in unserem ersten Buch Mose. Und der passt vielen Menschen nicht. Richard Dawkins, einer der heute lautstärksten Prediger des Atheismus und der Evolution, ist lieber bereit, in Erwägung zu ziehen, dass wir von Außerirdischen hier gepflanzt wurden, als dass wir von Gott hier gepflanzt wurden. Ich meine, wie irrational kann es noch werden? Wenn Menschen Gott ablehnen, ist das im Allgemeinen wegen einem moralischen Problem, wegen einem geistigen Problem, nicht wegen einem intellektuellen Problem. Menschen rebellieren gegen Gott. Deswegen kann man sie auch nicht durch intellektuelle Argumente allein gewinnen. Braucht ein Werk des Geistes. Und ja, wir sollen Antworten haben und wir dürfen Antworten haben auf diese Fragen. In der Bibel heißt es, seid jederzeit bereit, dem, der fragt, eine Antwort zu geben. Aber durch logische Argumente allein können wir keine Menschen zu Gott gewinnen. Ich habe das unzählige Male erfahren und ich diskutiere heute viel weniger als noch vor 15 Jahren oder 20 Jahren. Weil ich so oft erlebt habe, dass du über Evolution und bla 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 alles diskutieren kannst und du kannst alle Argumente widerlegen und bla 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 und am Ende sagen die Leute, aber trotzdem will ich nicht glauben. Weil das ist nicht das Problem. Oft geben Leute intellektuelle Probleme vor, weil sie ein geistliches, ein moralisches Problem mit Gott haben, weil sie ihr Leben ändern müssten, wenn sie Gott akzeptieren würden. Und das wollen sie nicht. In Römer 1, Verse 18 bis 21, da heißt es, es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit, also die, die ohne Gott sein wollen, und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten oder unterdrücken. Weil das von Gott Erkennbare ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Und Leute, die modernen Naturwissenschaftler wissen heute mehr denn je, wie fein dieses Universum abgestimmt ist, was für ein geniales, komplexes Meisterwerk diese Schöpfung ist. Aber trotzdem lehnen viele den Meister ab. Hier in Römer 1 heißt es weiter, sie kannten Gott, verherrlichten ihn aber weder als Gott noch brachten sie ihm Dank dar, sondern verfielen in ihren Überlegungen in Torheit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Konsequenz eines rebellischen Herzens gegen Gott. Also diese ganze Evolutionsreligion ist eine unglaubliche Geschichte eigentlich, aber ich habe es trotzdem irgendwie geglaubt. Vielleicht geht es ja auch so. Warum habe ich es geglaubt? Um ehrlich zu sein, kann ich kein einziges Argument dafür, auch nicht wirklich viel dagegen, habe mich damit einfach nicht beschäftigt. Warum habe ich es geglaubt? Weil der Biolehrer hat gesagt, dass es so ist, dass es so war. Und in den Schulbüchern waren diese schönen Abbildungen, die ihr kennt, na, wo die Eidechse irgendwo aufwächst und dann ist so ein gebückter Affe oder Mensch und dann richtet er sich langsam auf. Ihr kennt dieses Bild, ne? Und ich meine, deswegen muss es auch stimmen, oder? Wenn das hier im Schulbuch ist und Mann, wir sind so manipuliert von klein auf. Und dann gibt es natürlich diese gescheiten Leute im Fernsehen, die das alle auch glauben und das sind Professoren und Doktor, Doktor, Magister, Diplom, irgendwas. Inzwischen bin ich selbst Magister und Master und Bachelor und ich nehme diese Titel nicht mehr so ernst, weil ich weiß, dass es nicht wirklich den Unterschied macht. Wir machen uns nicht unbedingt weiser oder klüger. Nur weil jemand einen Titel hat, heißt es noch lange nicht, dass er recht hat. Und nur weil die Mehrheit etwas glaubt, heißt nicht, dass es die Wahrheit ist. Die Bibel sagt uns, die Gottesfurcht, die Ehrfurcht vor Gott ist der Beginn der Weisheit und der Erkenntnis. Und diese Antwort der Evolutionsreligion über unsere Herkunft hilft uns nicht wirklich weiter. Erstens, sie geht ja gar nicht weit genug zurück. Sie beantwortet nämlich nicht, wo die Materie herkommt. Die war einfach da. Und das ist eigentlich Quatsch, weil Materie kann nicht ewig sein. So viel wissen wir aus der Physik. Zweitens, die Naturwissenschaften beobachten heute, dass das Universum sich ausdehnt. Dass das Universum einen Beginn hatte. Ich sage Big Bang dazu. Ich meine, wir wissen, wer Bang gemacht hat. Dritter Punkt ist, diese Evolutionsreligion hilft uns bei der Sinnfrage nicht wirklich weiter. Weil die Antwort der Evolutionsreligion ist, eigentlich du hast keinen Sinn. Hey, du bist ein absolut zufälliges, sinnloses Zufallsprodukt, dein Leben hat nicht wirklich einen Sinn, außer dass du vielleicht ein Durchgangsstadium bist im Prozess der Evolution zu irgendetwas anderem Ziellosen und Bedeutungslosen, was nach dir kommt. Du musst dir halt irgendwie selber irgendeinen Sinn suchen, obwohl es den nicht wirklich gibt. Also es hilft uns nicht wirklich weiter auf unserer Suche, auf unserer Sehnsucht nach Sinn, nach Erfüllung. Und ich war eine Zeit lang in meinem Leben wirklich getrieben von dieser Suche nach Sinn, nach Bedeutung. Und mir hat auf der einen Seite meine abstrakte Religiosität nicht geholfen und auf der anderen Seite hat mir diese atheistische Evolutionsreligion nicht geholfen. Ich wusste in meinem Herzen einfach, es muss mehr geben. Das kann es nicht wirklich sein. Und ich habe die Antwort zuerst in der persönlichen Erfahrung gefunden, in der existenziellen Erfahrung. Ich bin durch meine Bekehrung zu Jesus Gott persönlich begegnet. Oder er ist mir begegnet, kann man vielleicht besser sagen, weil er ist der, der sich nach uns ausstreckt, viel mehr als dass wir uns nach ihm ausstrecken. Es ist ja nicht so sehr, dass wir ihn finden, sondern dass er uns findet. Aber diese Begegnung mit dem wahren und dem lebendigen Gott hat Frieden und Sinn in mein Leben gebracht. Das war der Beginn. Und dann, zweiter Schritt, dann habe ich begonnen, Bibel zu lesen. Und wenn wir von vorne beginnen, die Bibel zu lesen, dann beginnen wir dort, wo wir heute beginnen, nämlich im ersten Buch Mose. Und da heißt es hier im Vers 1 und weiter werden wir heute gar nicht kommen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und Himmel und Erde stehen immer im Plural im Hebräischen. Also lasst euch dadurch nicht verwirren. Meint das Universum, das Geschaffene. Gibt kein Wort für Universum im Hebräischen. Die drücken es so aus, die Himmel und die Erde. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wow. Leute, wir sind reich beschenkt. Wir sind reich gesegnet. Wir Bibelleser sind die einzigen, die die Antworten kennen auf die Grundfragen des Lebens. Zumindest können wir sagen, wir sind die einzigen, die die wahre Antwort kennen. Ich meine, wer eine Lüge glaubt, ist eigentlich nicht viel besser dran als der Ahnungslose. Aber Gott offenbart uns die Wahrheit. Wir sind so beschenkt. Leute, wir sollten alle total begeistert sein von dem, was wir hier lesen. Wir sollten total begeistert sein und ich will begeistert sein davon, dass wir Gott kennen können. Dass wir wissen können, woher wir kommen und wozu wir da sind und sogar wohin wir gehen. Halleluja, das ist wunderbar. Und wir werden uns nächste Woche drüber unterhalten, warum es sinnvoll ist, der Bibel zu glauben und nicht irgendeinem anderen Buch. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, aber da will ich mich heute nicht aufhalten. Aber wir Bibelleser sind die einzigen, die Antworten haben, wahre Antworten auf diese Fragen. Und in der Bibel beantwortet Gott uns all diese Fragen. Und das erste Buch Mose ist natürlich zentral dabei, beantwortet die Frage nach unserer Herkunft und ist die Grundlage für die Frage, wer wir sind und warum wir hier sind, wozu wir hier sind, auch wohin wir gehen. Der hebräische Titel des ersten Buches Mose ist schlicht und einfach im Anfang. Erste Wort, im Anfang. Und das erste Buch Mose ist das Buch der Anfänge. Da sehen wir den Ursprung des Universums, den Ursprung von Raum und Zeit, Ursprung des Lebens, der Menschen, Ursprung von Ehe und Familie, auch von Sünde und Tod, Ursprung von Sprachen und Nationen und ganz viel mehr. Aber hier, wenn ich den Ursprung der Menschen kenne, dann weiß ich, wer ich bin. Wenn ich den Ursprung der Ehe kenne, dann weiß ich, was die Ehe ist, wird da heutzutage heiß diskutiert. Was ist die Ehe? Mann und Frau, Mann und Mann, Mann und weiß nicht, was ich bin. Was ist Ehe? Vertrag zwischen Menschen? Nee, ist ganz was anderes. Dazu kommen wir auch noch. Das ist unser Thema heute. Wir werden aber Antworten auf all diese grundlegenden Fragen finden und sehen. Der Autor des ersten Buches Mose ist überraschenderweise Mose, wie der Name schon sagt. Also eigentlich ist der Autor Gott, aber das menschliche Werkzeug, das er benutzt hat, um dieses Buch aufzuschreiben, war Mose, das so um 1440 vor Christus geschrieben. Gibt Leute, die das kritisieren, aber Jesus selbst hat Mose als den Autor bezeugt und dabei lasse ich stehen, das langt mir eigentlich. Entweder hat Mose von Gott direkt Offenbarung bekommen, also offensichtlich bei der Schöpfung gab es keine anderen Augenzeugen, irgendjemanden hat Gott es direkt offenbart. Wir können vom Beginn des Universums eigentlich nur was wissen durch Offenbarung von Gott. Menschen können bestenfalls spekulieren, aber sie können keine sicheren Aussagen treffen, weil es war niemand dabei. Jesaja 44, Vers 24 heißt es, so spricht der Herr, dein Erlöser, der dich von Mutterleib an gebildet hat. Ich, der Herr, bin es, der alles wirkt, der den Himmel ausspannte, ich allein, der die Erde ausbreitete. Wer war da bei mir? Niemand. Deswegen kann nur Gott sagen, wie es war. Und kein Mensch. Ich meine, wenn Menschen das versuchen, ist es schlicht und einfach unseriös. Also entweder hat Gott es direkt offenbart oder Mose hat Quellen benutzt. Wir lesen im ersten Buch Mose immer wieder diese Phrase, dies ist die Geschlechterfolge oder dies ist die Generationenfolge Adams und Noahs und Hams und Seths und so weiter und so fort. Wahrscheinlich waren diese Leute selbst inspiriert von Gott, ihre Erlebnisse niederzuschreiben und Mose hat sie dann zusammengefasst. Was auch interessant ist, wenn wir uns diese Stammbäume ansehen, die Überlieferungszeit war nicht super lang. Von Adam bis zu Jakob oder Israel sind es nur die Lebensspannen von 4 Personen eigentlich. Adam war ein Zeitgenosse von Lamech, dem Vater Noahs. Noah war ein Zeitgenosse von Abraham und Abraham war ein Zeitgenosse von seinem Enkel Jakob. Und er ist mit seinem Sohn Josef nach Ägypten gezogen und von Josefs Tod bis Moses Geburt sind so ungefähr um die 280 Jahre. Also keine lange Überlieferungszeit für diese Dokumente. Wurden wahrscheinlich innerhalb der Familie weitergegeben. Zweck des ersten Buches Moses ist, uns unsere Wurzeln zu erklären. Und Gottes Volk seine Wurzeln zu erklären, die Wurzel Israels. Wenn wir einen kurzen Überblick machen wollen, in den Kapiteln 1 bis 11, sehen wir 4 Schlüsselereignisse. Die Schöpfung, den Sündenfall, die Flut, sprich Gericht. Gott wird nie Frieden schließen mit unseren Sünden. Die Entstehung der Nationen, Sprachenverwirrung. oder wenn wir es kurz zusammenfassen wollen, die Wurzel der Menschheit. Und dann in den Kapiteln 12 bis 50 sehen wir vier Schlüsselpersonen. Abraham, Isaak, Jakob und Josef oder die Wurzel der Nation Israel. Gott möchte nicht, dass wir entwurzelt sind. Er möchte, dass wir verwurzelt sind in ihm. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, das Universum. Gott schuf alles. Und zwar das Sichtbare und auch das Unsichtbare. Es gibt auch eine unsichtbare Schöpfung. Aber Gott ist der Schöpfer. Gott ist in seiner ganz eigenen Kategorie. Das ist übrigens eine Bedeutung des Wortes heilig. Er unterscheidet sich als Gott von allen anderen. Er ist der Schöpfer, alles andere ist geschaffen. Nur Gott ist nicht geschaffen. Er war immer und er wird immer sein. Er ist ewig. Im Anfang schuf Gott. Ja, natürlich. Das stimmt mit den Fakten, die wir beobachten können, in der Schöpfung überein. Psalm 19 heißt es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Ihr Schall geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Erde ihre Sprache. Gott hat sich in seiner Schöpfung offenbart. Es ist ein wunderbares, geordnetes Universum, das wir beobachten. Und wo ein Plan ist, ist ein Planer. Wo eine Ordnung ist, ist ein Ordner. Wo ein Konstrukt ist, ist ein Konstrukteur. Wo ein Kunstwerk ist, ist ein Künstler. Niemand würde glauben, wenn ich dir erzählen würde, da ist mal vor längerer Zeit irgendwie so ein LKW, so ein Farbtransporter in die Sixtinische Kapelle gefahren, da war so ein Unfall, da war eine Explosion und hier diese wunderbaren Gemälde da an der Decke sind ein Resultat davon. Das ist Quatsch. Da ist ein Kunstwerk, also gab es einen Künstler. Also wir schauen nach außen die Schöpfung an und wir sehen, es gibt einen Gott. Und dieser Gott ist hochintelligent, er ist mächtig, er ist weise, er ist kreativ, er ist absolut genial. Er hat einen Sinn für Schönheit, er hat einen Sinn für Humor. Ich meine, wenn man sich manche dieser Lebewesen ansieht, ist total abgefahren, was Gott da gemacht hat. Denkt an Katzenjungen oder so, was die aufführen. Ist lustig. Abgefahrene Viecher oder Nashorn oder ich meine, wie kreativ ist Gott? Zeigt uns, er ist ein persönlicher Gott übrigens, all diese Eigenschaften. Isaac Newton, der englische Physiker und Mathematiker und Astronom, der Begründer der klassischen Physik, der Entdecker der Gravitationstheorie, er hat gesagt, die wunderbare Einrichtung und Harmonie des Weltalls kann nur nach dem Plane eines allwissenden und allmächtigen Wesens zustande gekommen sein. Das ist und bleibt meine höchste und letzte Erkenntnis. Und die wenigsten wissen, dass er hat sich die letzten 10 Jahre seines Lebens zurückgezogen von seinen wissenschaftlichen Aktivitäten, um die Bibel zu studieren, um diesen Schöpfer besser kennenzulernen. Albert Einstein, der Begründer der Relativitätstheorie, hat 1921 den Nobelpreis bekommen. Er hat gesagt, jedem tiefen Naturforscher muss eine Art religiösen Gefühls nahelegen, weil er sich nicht vorstellen vermag, dass die ungemein feinen Zusammenhänge, die er geschaut, von ihm zum ersten Mal gedacht werden. Im unbegreiflichen Weltall offenbart sich eine grenzenlos überlegene Vernunft. Die gängige Vorstellung, ich sei ein Atheist, beruht auf einem großen Irrtum. Wer sie aus meinen wissenschaftlichen Theorien herausliest, hat sie kaum begriffen. Also wir sehen nach außen und wir sehen, es gibt einen Gott. Wir sehen nach innen. Und wir sehen erstens unsere Sehnsucht nach Gott im Herzen. Sehnsucht nach Perfektion, nach perfekter Liebe, nach Sinn. Und wir machen diese Erfahrung als Menschen, dass es nichts gibt in dieser Welt, der diesen Hunger und diesen Durst wirklich stillen kann, der uns wirklich befriedigen kann. Und für jedes Bedürfnis, was wir haben, gibt es etwas, was dieses Bedürfnis stillt. Wir haben Hunger, weil es Essen gibt. Wir haben einen Sexualtrieb, weil es das andere Geschlecht gibt und so weiter und so fort. Und wir beobachten das, dass es in uns ein Bedürfnis, eine Sehnsucht nach etwas gibt, was nichts in dieser Welt stillen oder erfüllen kann. Und das ist ein Fingerzeig, dass es etwas oder jemanden außerhalb dieser Welt und dieses Raums und dieser Zeit geben muss, der dieses Bedürfnis erfüllt. Zweite, was wir finden, wenn wir in uns reinschauen, ist, wir finden, dass es da einen Maßstab in uns gibt. Ein Gesetz, wenn wir so sagen wollen. Gott hat sein Gesetz auf unser Herz geschrieben, heißt es in der Bibel. Wir haben einen Maßstab in unserem Herzen für das, was richtig ist und das, was falsch ist, für das, was gut ist, für das, was böse ist. Wir haben ein Gewissen. Und wenn es da ein Gesetz oder einen Maßstab gibt, dann muss es einen Gesetzgeber geben. Zeigt uns auch, dass dieser Gesetzgeber persönlich ist, weil er hat eine Vorstellung von dem, was richtig und was falsch ist. Was gut, was schlecht ist. Gott hat Moralvorstellungen und das passt vielen nicht. Und hey, unser Gewissen, das klagt uns an. Wir wissen, dass wir nicht so gelebt haben, wie wir hätten leben sollen. Also es gibt einen Maßstab, es gibt ein Gesetz, es gibt einen Gesetzgeber und wir wissen aber, wir haben das Gesetz gebrochen. Und das ist auch ein bisschen ein beunruhigender Gedanke. Wir sind schuldig vor diesem Gesetzgeber, wer immer er ist. Und das zeigt uns letztendlich, dass wir Jesus brauchen, dass wir Versöhnung brauchen. Es gibt Gott, das können wir erkennen. Im Anfang schuf Gott. Das ist eine sehr hoffnungsvolle Aussage eigentlich. Das heißt, am Anfang des Universums, am Anfang von uns, steht nicht irgendwie eine Ungewissheit oder Ahnungslosigkeit oder eine unpersönliche Materie oder Energie oder irgend sowas. Nee, am Anfang steht Gott. Und dieser Gott offenbart sich uns als Person, als persönlicher Gott, als persönliches Wesen. Das heißt, du kannst Beziehung, Gemeinschaft mit ihm haben. Er spricht und er denkt und er handelt. Im Anfang war Gott, das heißt auch, du bist nicht alleine. Wir sind nicht alleine in diesem Universum. Anfang schuf Gott heißt, du bist kein sinnloses Zufallsprodukt. Du bist nicht nur irgendwie so ein bedeutungsloses Durchgangsstadium im Prozess der Evolution, dieses zufälligen, ziellosen Prozesses. Deine Ideale, deine Werte, deine Moralvorstellungen, deine moralischen Empfindungen, dein Lieben, dein Sehnen, dein Glauben, dein Hoffen, dein Wollen, das sind nicht nur chemische Reaktionen in deinem Gehirn, das sind nicht nur irgendwie Illusionen. Nee, wir haben eine Seele. Wir sind auch Personen, wir sind wirkliche Personen, wie unser persönlicher Gott. Geschaffen in seinem Bild, ihm ähnlich als Personen. Deswegen können wir persönliche Gemeinschaft mit ihm haben. Im Anfang schuf Gott bedeutet, du bist kein Zufall. Du bist gewollt. Du bist geliebt von einem persönlichen Gott. Du bist ein Gegenüber für Gott. Du darfst in Jesus in Beziehung mit Gott treten. Und die Bibel beschreibt auch einige Dinge, die geschehen sind, bevor Gott geschaffen hat. Vor unserem Anfang. In Epheser 1 heißt es, wenn du an Jesus glaubst, bist du auserwählt vor Grundlegung der Welt. 1. Petrus 1. Da lernen wir, dass Jesu Rettungsmission für dich vor Grundlegung der Welt geplant war von Gott. 2. Timotheus 1, Vers 8, vor allen Zeiten hat Gott Gnade für uns gehabt. Titus 1, 2, vor ewigen Zeiten hat Gott ewiges Leben für uns verheißen. Das heißt, bevor noch irgendwas anderes war als Gott, hat Gott schon an dich gedacht und an deine Erlösung gedacht. Du bist nicht sinnlos. Dein Leben ist nicht sinnlos. Gott hat einen Zweck, Gott hat einen Sinn, Gott hat einen Plan für dich. Was ist sein Plan? Dass wir ihn anbeten und ihn ehren, dass wir mit ihm leben, dass wir seine Werkzeuge sind, dass wir für ihn lieben, dass wir Menschen mit in den Himmel nehmen. Ganz, ganz viele Dinge. Gott lieben, unseren Nächsten lieben, letztendlich. Im Anfang schuf dich dieser persönliche Gott. Das bedeutet, du bist wertvoll. Wie wertvoll? Unendlich wertvoll. Du bist Gott so viel wert, dass er das Wertvollste, was es überhaupt gibt, gegeben hat, nämlich seinen Sohn. Für dich. Im Anfang schuf Gott bedeutet, du hast eine Zukunft und du hast eine Hoffnung. Auf der anderen Seite ist im Anfang schuf Gott auch eine Wahrheit, die uns herausfordert, die uns auf den Boden zurückbringt. Nämlich erstens heißt es, im Anfang war Gott und nicht Materie und auch nicht du. Das heißt, Gott ist der Höchste, Gott ist der Wichtigste, Gott ist das Zentrum und nicht du. Im Anfang schuf Gott bedeutet, es gibt einen Gott und du bist er nicht. Das ist eine wichtige Wahrheit. Du bist nicht das Zentrum dieses Universums. Am Anfang schuf Gott heißt für dich und für mich, nimm dich selbst nicht so wichtig. Und daran krankt unsere Gesellschaft und unsere Beziehungen. Zu viele Menschen laufen herum wie kleine Götter. Wir wollen der Mittelpunkt sein, finden sich selbst irgendwie super wichtig und wissen alles besser, alles soll sich um sie drehen, sind egoistisch, selbstbezogen. Vielleicht hast du ja auch dieses Problem. Die Bibel sagt uns, Hochmut kommt vor dem Fall. Und damit haben alle Probleme begonnen. Dass ein Geschöpf gesagt hat, ich will Gott sein. Dass ein Mensch gesagt hat, ich will wie Gott sein. Ich weiß nicht, ob es sich betrifft. Vielleicht ist das der Grund, warum Leute mit dir nicht so gut klarkommen. Warum deine Beziehungen belastet sind. Hey, kein Mensch will mit einem kleinen Gott leben. Zumindest nicht mit so einem kleinen Gott, wie du es bist. Vielleicht mit einem, der so ist wie Jesus. Liebevoll und barmherzig und geduldig und gnädig und demütig und selbstlos und aufbauend, dann vielleicht. Aber so wirst du nie werden, solange du arrogant und stolz bist. Nee, die Menschen wollen einen großen Gott haben. Die Menschen wollen Jesus haben, danach sehen sie unser Herz. Menschen wollen keinen kleinen Gott haben, keine kleinen Götter um sich herum. Hey, du bist nicht groß genug. Du bist es nicht wert, für dich zu leben. Du wirst Menschen nie glücklich machen. Du bist nicht die Antwort, du bist nicht das Zentrum. Gott ist das Zentrum. Hey, das ist eine wichtige Lektion. Und je früher du das verstehst und annimmst und umkehrst, desto besser ist es. Desto früher wirst du in Ordnung kommen und deine Beziehungen in Ordnung kommen. Das ist eine grundlegende Wahrheit. Zweitens ist diese Aussage, im Anfang schuf Gott, im Anfang Gott auch für uns herausfordernd, weil es bedeutet, du bist aufgerufen, Gott anzubeten. Ihn zum Zentrum zu machen, dein Leben nach ihm zu richten, ihm zu gehorchen. Du kannst nimmer länger machen, was du willst. Du bist ihm verantwortlich. Du wirst ihm Rechenschaft geben für dein Leben. Im Anfang schuf Gott. Und hier habt ihr das erste Kapitel gelesen übrigens. Das mal durchgelesen. Ist euch ein Wort aufgefallen, was besonders häufig vorkommt? Ja, das auch. Aber es gibt noch ein häufigeres. Das Wort Gott. Wenn ich richtig gezählt habe, kommt das Wort Gott fast in jedem Vers vor. Und 30 Mal habe ich gezählt. Im ersten Buch Mose kommt ungefähr 200 Mal vor. Das sagt uns was. Es geht hier in diesem Schöpfungsbericht, es geht hier in diesem Buch nicht vor allem um uns. Es geht um Gott. Um das, wer er ist, um das, was er getan hat, um das, was ihm gebührt. Und es geht ganz allgemein nicht um uns, sondern um ihn in unserem Leben. Also um das Ganze zusammenzufassen heute, Gott lässt dich nicht Gott sein. Aber er schreibt dir mehr Wert und mehr Würde und mehr Sinn zu, als die Evolutionsreligion das je tun kann. Also was willst du sein? Wie willst du dein Leben verbringen? In Rebellion gegen den Schöpfer? Dich der Illusion hingeben, dass du selber Gott bist? Willst du als kleiner Gott rumrennen? Gott spielen, so ein sinnloser, wertloser, planloser, machtloser, sterbender, kleiner Gott. Ich meine, das ist so lächerlich. Der irgendwo hineingekotzt ist, warum auch immer, in ein sinnloses, leeres, unpersönliches Universum. Oder willst du den Schöpfer, den wahren Gott, als Gott anerkennen und dich ihm unterwerfen und ihn anbeten und ihm folgen und ihm dienen? Dann darfst du dich auch als sein Gegenüber erkennen, als sein Freund, als sein Kind in Jesus, als sein Mitarbeiter, als sein Priester. Und du kannst unendlichen, ewigen Wert und Sinn erfahren und wahre Liebe und wahren Trost und wahre Hoffnung empfangen. Lass uns diese grundlegenden Dinge klar haben in unserem Leben. Und hey, lass uns diese Dinge klären, wenn es nötig ist, zu Beginn dieses Jahres. Lass dieses Jahr ein Jahr sein, in dem wir Gott, Gott sein lassen in unserem Leben. Okay? Es ist öfter mal herausfordernd, gell? Wenn unser kleines Ego dagegen rebellieren will. Aber lass Gott Gott sein in deinem Leben und alles ist gut. Dann hast du einen richtigen Platz. Dann bist du ein Fisch im Wasser und nicht außerhalb des Wassers. Lass das unser Ziel sein. Und hey, wenn du umkehren musst an diesen Ort zu ihm, dann tu das. Es ist es wert, hundertprozentig. Absolut. Lass uns beten zum Abschluss. Herr, ich denke an dieses englische Lied, in dem es heißt, wir sind frei, dich anzubeten. Und wie wunderbar ist es, Herr Gott, unser Schöpfer, dass wir dich kennen dürfen, dass wir nicht Sklaven sein müssen von irgendwelchen Götzen und falschen Religionen und Lügen und Sünde, dass wir freie Menschen sein dürfen in Jesus, dass wir versöhnt sein dürfen, dass wir Beziehung haben dürfen, dass wir dein Gegenüber sein dürfen, unser Gott. Danke, Herr, dass du uns gezogen hast, dass du uns die Augen geöffnet hast, dass du uns zu dir gezogen hast, dass du uns gerettet hast. Und Herr, wir wollen dich besser kennenlernen und ich möchte beten, Herr, öffne unsere Augen, wenn wir diese Schöpfung betrachten. Wenn wir dein Wort betrachten, lass uns sehen die Wunder in deinem Wort, lass uns sehen die Wunder in deiner Schöpfung, Herr. Lass uns wachsen in dieser Ehrfurcht und in diesem Staunen und in dieser Bewunderung von dir. Und Herr, lass es mehr Wahrheit werden in unserem Leben, dieses Gebet, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Lass uns das zum Abschluss gemeinsam beten. Das Vater unser, zu Beginn dieses Jahres. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.